Also je inspirierender, je verlockender die Umgebung ist, umso stärker wird die Wahrnehmung, umso stärker wird das Empfinden und das Lernen. Das ist so ein Grundsatz der Reggio-Pädagogik. Über die Anregung der Sinne intensiviert sich Emotion und Kognition.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die ersten Jahre kommt es an, dem Podcast von Fröbel und Nifpe für pädagogische Fachkräfte. Ich bin Katrin Hohmann und interviewe monatlich Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung und Entwicklung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge geht es um ein Thema, das in Kitas häufig unterschätzt wird. Dabei prägt es maßgeblich, wie Kinder erleben, erfahren und wachsen. Die ästhetische Bildung. Wir sprechen darüber, wie Kinder über ihre Sinne in Beziehung zur Welt treten, wie Räume zu echten Bildungs- und Erfahrungsräumen werden und warum Wahrnehmen, Staunen, Gestalten und Forschen untrennbar verbunden sind. Die Reggio-Pädagogik zeigt dabei besonders deutlich, wie ästhetische Prozesse und gut gestaltete Räume Kinder beim Entdecken und Vertiefen eigener Ideen stärken. Um über dieses Thema zu sprechen, haben wir Annette Dreier zu einem Gespräch eingeladen. Sie ist Professorin für Pädagogik und Bildung im Kindesalter an der FH Potsdam. Zudem ist sie Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des INA-Kindergartens und des Kinderkünstezentrums Berlin und leitet an der FH Potsdam den Aufbau eines Forschungskindergartens. Herzlich willkommen, Frau Dreier.
Vielen Dank.
Ja, ich freue mich total, direkt einsteigen zu dürfen, weil ästhetische Bildung ist ja für mich erstmal so auf den ersten Blick so ein bisschen ja ein sperriger Begriff und gar nicht so leicht ja zu definieren. Was umfasst dieser Begriff für Sie?
Ich würde gerne mit einer Gegenfrage antworten. Und zwar, wenn Sie kleine Kinder anschauen, wie lernen kleine Kinder? Also dieses in den Mund nehmen, überall hinkrabbeln, die Dinge betasten, erforschen, untersuchen, dient ja dazu, ganz viele Informationen zu sammeln über die Umwelt, über die Dinge, über die Menschen, die um die Kinder herum sind. Und das ist für uns ästhetische Bildung. Denn die Erkenntnis, die Kinder gewinnen, die geht über die Sinne. Und ästhetische Bildung heißt für uns Erkenntnis über die Sinne. Vielleicht hilft auch noch mal ein Bild von Piaget, der immer gesagt hat, Kinder begreifen die Welt. Die neuere Säuglingsforschung und natürlich auch die Reggio-Pädagogik haben das noch mal bestätigt. Ja, nichts ist im Verstande, was nicht zuvor in den Sinnen war, ist auch ein altes Zitat von John Locke. Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut.
Also wir brauchen es erstmal alles in den Händen, haptisch. Klar, auch wenn Sie es so beschreiben, denke ich auch gleich so an ja, das in den Mund nehmen, also wirklich begreifen. Vielleicht auch nochmal so kurz, es ist ja auch immer sehr spannend zu erfahren, was hat Sie denn zu diesem großen Bereich geführt, dass Sie sich damit so tiefgreifend auseinandersetzen? Und das ja schon seit vielen, vielen Jahren.
Ja, ich glaube, es ist so diese Mischung, die sich so oder die mich so erfüllt. Bei der ästhetischen Bildung, wenn man Kindern zuschaut, sieht man ja sonst sehr selten, aber da sieht man es, diese Einheit von Handeln, von Empfinden und von Verstehen. Also es ist gar nicht so getrennt. Die Kinder machen nichts nacheinander, sondern man sieht großen Genuss, man sieht Neugierde, man sieht Exploration und irgendwo sieht man auch irgendein Lämpchen von, aha, so ist das also. Das hat mich immer fasziniert. Dieses, ja, die Verbindung auch mit der Emotion. Und besonders inspiriert hat mich natürlich da die Reggio-Pädagogik. Ich hatte ja das Glück, da schon sehr früh hinzukommen und lange Zeit auch immer wieder mitzuarbeiten, dass Kindern das große Vergnügen beim Erforschen der Welt so gegönnt wird und so ermöglicht wird. Das ist ja in Deutschland manchmal ein bisschen schwierig. Da geht es ja immer um Lernen und um Bildung und um Regeln und um Grenzen. Und in Reggio Emilia ist das alles sehr viel kreativer, auch vergnüglicher, emotionaler. Das hat mich immer fasziniert. Und die Wissenschaft gibt uns ja recht. Also diese Einheit von Denken, Fühlen, Handeln ist ja das Wichtigste.
Ich glaube auch gerade, als ich so eingangs sagte, das Sperrige an diesem Begriff, ich glaube, das macht auch dieser Mix aus Ästhetik und Bildung, ne? Warum das gleich schon wieder so verkopft zusammengehört, wo ich mich so frage, was kommt beim Einzelnen an, wenn wir diesen Begriff hören und was bedeutet dieser Begriff vermutlich auch für Fachkräfte, wenn sie hören, ja, okay, wir müssen an ästhetische Bildung denken. Vielleicht da auch aus Ihrer Erfahrung, warum wird ästhetische Bildung in Kitas häufig unterschätzt, vielleicht auch missverstanden oder vielleicht sogar auch auf spezielle Angebote wie das Basteln reduziert?
Ja, aber mit dieser Frage beschäftige ich mich schon lange. Ich frage mich auch immer, warum in deutschen Kitas oder nicht in allen, aber in vielen, die Ateliers so aufgeräumt und so ordentlich sind. Denn ja, in der Farbe manchen und mit Pinseln explorieren oder Fußabdrücke auf Papier hinterlassen, das geht nicht ordentlich und das soll auch nicht ordentlich sein. Entdecken und erfinden und Neues finden, was die Kinder ja ständig tun, auch mit gestalterischem Material oder auch mit in der Musik, braucht Unordnung. Da ist uns natürlich die Regiopädagogik insofern ein Stück voraus, als dass sie aus der großen Geste kommen, so sage ich mal. Das heißt, eine große Tradition von Theater, von Tanz, Ballett, Malerei. Und sie waren aber auch immer auf der Suche nach neuen Impulsen, um Kinder besser zu verstehen. Und die 100 Sprachen der Kinder, was ja ein Motto aus der Regiopädagogik ist, auch zu füllen mit, ja, mit Künsten, aber nicht im Sinne von Hochkultur, sondern ganz alltäglich. Vielleicht ein Beispiel. Es gibt in Reggio Emilia häufig kleinere Ausstellungen, die nennen sie Museum des Krimskrams. Da wird ausgestellt, was die Kinder in ihren Hosentaschen haben. Das ist ja etwas, was jede Mutter zur Verzweiflung bringt, was dann wieder in der Waschmaschine landet oder was eben auch in der Kita manchmal zu wenig gezeigt wird. Also es wird etwas inszeniert, weil es für die Kinder wichtig ist. Das sind die Schätze der Kinder und die werden gezeigt. Und das ist auch ästhetisch.
Oh, und als Sie auch gerade sagten, ja, Kinder manchen müssen begreifen, das geht nicht ordentlich, gingen bei mir auch gleich so ein paar Glocken an. Weil wenn wir in Räume schauen, ich würde fast meinen, dass wir aus der Erwachsenensicht schon auch sehr, sehr, sehr orientierungs- und strukturverliebt sind, dass alles so seinen Platz und seine Ordnung hat. Wenn wir da an die Fachkräfte denken, das so vorzubereiten, diese Räume auch so gestaltet zu lassen, dass wir nicht gleich wieder ans Aufräumen denken, ist vielleicht eine große Herausforderung, oder?
Das ist eine sehr große Herausforderung. Und da bin ich immer bei den Fachkräften, dass ich sage, die Räume sind überfordert mit den vielen Funktionen, die sie in Kitas haben müssen. Das ist ja ein Raum für Rückzug, für Gemeinschaft, für Essen, für Schlafen, für Spielen, für Gestalten. Das geht nicht. Das schafft nicht ein einziger Raum. Und selbst wenn man so Konzepte, ja, der offenen Pädagogik oder der Atelierangebote realisiert, ist es trotzdem ja fast nicht möglich, Dinge liegen zu lassen. Dieses kreative Gestalten heißt ja auch, ich gehe weg und komme vielleicht am nächsten Tag wieder oder ich arbeite in Projekten mit Ton. Das ist in 2 Stunden nicht fertig. Und da, glaube ich, braucht es noch viel mehr Verstehen, dass Räume auch wie Werkstätten sein müssten und dass es auch mehr Platz braucht, um Dinge einfach mal liegen zu lassen. Also wenn in demselben Raum, mit dem geschlafen und gegessen wird, dann auch noch gemanscht werden soll, dann würde ich auch eine Krise kriegen.
Das kann wieder zu Stress führen und das wollen wir gerade vermeiden. Und gleichzeitig braucht es diese Freiheit zu entdecken, zu entwickeln. Ja, vielleicht da nochmal auf diesen Punkt zu kommen. Sie sagten vorhin 100 Sprachen der Kinder. Das ist ein ganz bekannter Satz aus dem Reggio-Ansatz. Könnten Sie vielleicht noch mal da ein paar Ausführungen geben? Was ist denn das eigentlich, dieser Reggio-Ansatz? Also was macht dieser aus? Ich glaube, da haben auch viele so Assoziationen im Kopf, Bilder im Kopf. Aber was liegt dem zugrunde? Und wenn wir so ein bisschen auch dahin schauen, was haben Sie da entdeckt und was hat Sie daran so begeistert von diesem Ansatz?
Ja, bekannt wurde die Reggio-Pädagogik ja in Deutschland so in den 1980er Jahren. Und da war es tatsächlich immer noch so, dass Krippen und Kindergärten eher wenig wertgeschätzt wurden, also vor allem die Krippen nicht, das waren eher Notbehelfe. Und in Reggio Emilia war immer klar, seit Gründung dieser Einrichtungen in der Kommune, das sind Bildungseinrichtungen. Und für Bildungseinrichtungen geben wir ganz viel Geld und ganz viel Inspiration und ganz viel Unterstützung. Und von Anfang an war das eben auch ein Gemeinschaftsprojekt von vielen Menschen, die gesagt haben, Bildung beginnt mit der Geburt. Kinder sind kompetent. Kinder sind Forscherinnen und Forscher. Kinder gestalten ihre Welt. Und das war ja für die damalige Zeit etwas, was wir vielleicht aus der Wissenschaft schon wussten, was es aber in der Praxis so noch nicht gab. Und das hat mich natürlich sehr fasziniert, weil wir daraufhin ja auch gesagt haben, gut, wenn wir sagen, das kompetente Kind, dann brauchen wir auch die kompetenten Pädagoginnen. Und haben eben dann Studiengänge entwickelt, haben Bildungsprogramme verfasst. Also diese Idee, dass es eben ein reiches Kind gibt und dass Krippen und Kindergärten wunderbare Einrichtungen sein können, wo Bildung auch Freude macht. Wenn Sie nach den 100 Sprachen fragen, das ist eben das Bild dazu. Also wenn man sagt kompetent, drückt es meines Erachtens mit den 100 Sprachen aus, vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten, vielfältige Fähigkeiten. Und es wird immer geguckt, was sagen uns die Kinder und was wollen sie und nicht, was können sie noch nicht. Vielleicht nochmal, was mich besonders fasziniert hat, auch diese ästhetischen Räume, also dieses helle, lichtdurchflutete Ambiente, Platz ohne Ende, ganz viel Licht, ganz viele Objekte, Sammlungen, wunderschöne Sammlungen von Perlen und Steinen und Glitzerfedern, also wie so ein Kinderparadies stand ich da manchmal und dachte, oh, ist das schön und wie viel Freude macht auch sowas Winziges, wenn es eine Geschichte auch hat. Und für die Kinder hat ja alles eine Geschichte, was sie sammeln oder zeigen können, wenn es eben wertgeschätzt wird und nicht sofort im Müll landet, was ja auch manchmal passiert. Was ist noch faszinierend? Also die Idee, dass die Bildung und Erziehung von Kindern eine gemeinschaftliche Aufgabe ist. Also es geht nicht um Delegation, dass Eltern dafür sorgen müssen und Kitas dafür und Schule dann dafür, sondern es geht um eine gemeinschaftliche Aufgabe. Also alle versuchen, das Bestmögliche für die Kinder zu tun. Und weil es eben auch eine linksregierte Kommune ist, ist dieser Gemeinschaftsanspruch immer noch da. Und es ist eine relativ wohlhabende Kommune, aber es werden sehr viel Geld da reingesteckt. Und das ist was Besonderes. Das kann man hier gar nicht vergleichen.
Ja, das kann man hier nicht vergleichen. Also das ist auch was, was ich oft, wenn ich mit ExpertInnen spreche im Podcast, so denke, oh, was kommt bei den HörerInnen an? Und ich versuche immer so diesen Bogen zu spannen und zu gucken, okay, wie können wir aus dieser Reich und aus diesem Anregenden und das, was mir auch gerade so ein Glitzern in die Augen zaubert, wenn Sie davon sprechen, wir können es uns gleich bildlich vorstellen, wie diese Räume dort sind, wie Kinder dort wahrscheinlich reingehen und staunen und ins Tun kommen. Und gleichzeitig mag ich immer gerne diesen Bogen spannen und mich fragen, wie können wir uns davon für uns hier in diesen Einrichtungen was zunutze machen? Wie können wir das übertragen? Und dann würde auch meine nächste Frage gehen. Zum einen, ich glaube, das haben Sie auch zum Teil schon gerade erläutert, was machen gute Bildungs- und Erfahrungsräume für Kinder aus? Beziehungsweise vielleicht auch, wenn wir uns vorstellen, unser Raum ist, wie er ist. Und wir hören das gerade und denken, oh ja, mal ein bisschen matschen, mal was liegen lassen. Heißt, wie könnte ich als Fachkraft auch in dem, was mir gerade gegeben ist, Räume und Materialien für Kinder anregend gestalten?
Der erste Schritt wäre für mich immer zu gucken, worin haben die Kinder gerade Spaß? Was ist für sie Thema? Ich würde nicht damit anfangen, wie kann ich jetzt eine Staffelei in meinen viel zu kleinen Gruppenraum stellen, damit alle da ordentlich rummanschen, weil das würde alle unter Stress setzen und ist vielleicht gar nicht das Thema der Kinder. Platz wäre immer gut. Also wir haben in vielen Vorortbegehungen mit Einrichtungen auch mal geguckt, was kann eigentlich raus? Was brauche ich wirklich? Immer diese vielen Tische und diese vielen Stühle. Es gibt ja auch so multifunktionale Möglichkeiten, dass man einfach guckt, wie kann ich Tische wegräumen und Stühle drunter stellen und so weiter. Also Platz ist immer gut. Wir haben ein Motto auch hier bei uns in der Fachhochschule in Potsdam in den Seminaren für Studierende umgesetzt zum bildnerischen Gestalten, was wir auch mit Künstlerinnen und Künstlern anbieten. Von wenig ganz viel. Das hört sich jetzt komisch an, aber wir haben häufig so viel verschiedenes Material, und versuchten das mal zu reduzieren, auch mit Kindergruppen. Zum Beispiel hat eine Kollegin jetzt mit Kindern von 5 und 6 Jahren riesige Landschaften gebaut mit Stäbchenparkett. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Die hatte Millionen von Stäbchen von einer Firma geliehen bekommen und die haben damit großartige Landschaften gebaut. stundenlang, die Kinder, immer und immer wieder. Also wenig Verschiedenes, aber davon dann ganz viel. Oder für kleinere, junge Kinder, die noch mit Tönen explorieren, mit Materialien explorieren, diese, ja, Seidentücher oder Objekte, die auch ein bisschen funkeln oder auch, wo die Kinder sich selbst sehen, kleine Spiegelkacheln. Eine Kollegin hat jetzt bei ganz jungen Kindern eine Spiegelwand mit einer Ballettstange davor angebracht, indem die Kinder sich dann eben hochziehen und dabei beobachten können. Das ist für die Kinder eine große Freude. Also ich würde immer gucken, was interessiert die Kinder, was wollen sie, woran haben sie Freude? Und dann sehr ausgewählt Material zur Verfügung stellen.
Und das dann vermutlich auch regelmäßig lieber auswechseln und aus Sichtweite packen und immer wieder schauen, woran die Kinder sich gerade erfreuen und dann wieder anbieten. Und das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung weniger von einer Sache, wenn wir auch an die Konflikthäufigkeiten von Kindern, gerade von jungen Kindern denken, wie schön es ist, wenn sie sich da auch, ne, gemeinsam bereichern können.
Ja, also wenn es, wie gesagt, muss ja nicht 1000 Stäbchen, Parkettstäbchen geben, sondern vielleicht nur 100. Das reicht, das reicht. Oder wie gesagt, es gibt wunderbare kleine Spiegel. Auf der einen Seite ist das Foto der Kinder, auf der anderen Seite sehen die Kinder sich selbst. Und wenn davon jedes Kind einen eigenen hat, dann ist ja der Austausch möglich und es ist die Veränderung möglich. Also auch etwas größere Objekte, gerade im bildnerischen Gestalten ist es bei uns ja immer noch sehr klein-klein, also so DIN A4 und das Material ist oft nicht so schön. Also Kinder brauchen auch mal die große Geste, also dann wirklich große Papiere, große Pinsel und davon dann eben so viel, dass es auch ausreicht und über das Material aber der Reiz kommt. Ich arbeite ja lange mit dem Kinderkünstezentrum zusammen, wo es auch immer wieder Workshops für Kinder gibt. In Neukölln ist das, in Berlin. Und Kinder, die es oft nicht so leicht haben, die kommen dann dahin und haben dann einfach mal Farbräume, alles in Gold und Pinsel und Leinwände. Und dann ist ein großes Staunen und ein Explorieren. Und mehr braucht es dann erstmal nicht, um etwas zu entdecken. Also die Faszination eines Gegenstands, eines Objektes auch zu genießen und nicht schnell, schnell, schnell wieder das nächste. Insofern bin ich ja da auch für ein langsameres Tempo in den Aktivitäten und ein stärkeres Zuschauen auf das, was die Kinder wirklich fasziniert. Und vielleicht nochmal zum Kinderkünstezentrum. Da gab es gerade eine wunderbare Ausstellung. Es gibt auch einen Film auf der Website. Wer Lust hat, das anzuschauen, das ist großartig, über das Erfinden. Kinder haben sich überlegt, sie wollen etwas erfinden. Und sie haben gesagt, das muss unbedingt was ganz Neues sein. Und die 5-Jährigen haben dann Computer erfunden und Maschinen, die das machen, dass der Wackelpudding aus dem Fernsehen sofort in den Kühlschrank kommt. Oder ein Pinsel mit Regenschirm oder ein Pinsel, der alleine malen kann. Oder sie haben eben auch ein Fernrohr gebaut, mit dem sie immer, 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 immer ihre Familie sehen können. Also solche Dinge zeigen uns ja ganz viel. Also in dem Gestalten, in dem Erfinden zeigen sie uns, Familie ist wichtig, Wackelpudding ist wichtig. Und sie haben so ein Vergnügen dabei und fangen dann auch an, die Dinge zu bauen. Das heißt, da ist wieder diese Einheit von, ja, Pestalozzi hat es so schön gesagt, Kopf, Herz und Hand. Aber dieses Empfinden, Handeln und Erkennen, das ja, muss man gar nicht viel zu sagen. Wenn man das sieht, dann ist es begeistert.
Und Sie sagten eingangs auch für mich nochmal was ganz Wichtiges, was ich unterstreichen möchte. Bevor wir verändern, bevor wir planen, sollten wir nicht vergessen zu beobachten. Wirklich erstmal wieder zu schauen, wo ist gerade das Kind, wo steht es, was beschäftigt das Kind, die Kindergruppe, wie auch immer die einzelnen Konstellationen der Kinder. Und was Sie gerade auch nochmal beschrieben haben, ist die Rolle von uns Fachkräften, das zuzulassen, mich auch ein Stück zurückzunehmen. Und bei diesem Bild von, die Kinder kommen in goldene Räume, bin ich gleich so ein bisschen ins Staunen gekommen und habe gedacht, was würde das auch in uns, wenn wir es zulassen, uns Erwachsenen auslösen, wenn wir selbst uns mal wieder erlauben, die Zeit zu nehmen und kreativ zu sein. Also was macht das auch, wenn ich da mitgehe und sage, ich auch staune und mich davon wieder so ein bisschen berühren lasse im Alltag?
Unbedingt. Das ist ganz wichtig, selbst wieder angerührt zu werden oder sich auch zu erinnern. Wie war das für mich als Kind? Ich frage manchmal in Fortbildung die pädagogischen Fachkräfte, hattet ihr denn irgendetwas ein Gegenstand oder ein Ort in eurer Kindheit, wo ihr ja das Gefühl hattet, da sind die Sinne ganz wach und aktiv, und das ist dann manchmal unter dem Wohnzimmertisch, wo die Familie oben saß oder wenn die Großmutter irgendeinen Kuchen gebacken hat und eine Kollegin sagte, oh, ich hatte so eine schöne rote Tasche, die habe ich so geliebt. Also wenn das nochmal so aktualisiert wird, dieses, wie hat die sich angefühlt, wie hat die ausgesehen, was habe ich damit gemacht, vielleicht hat sie sie verloren und war ganz traurig. Also sich wieder zu erinnern, dass es diese Wunder gibt und gucken, was machen denn die Kinder heute? Weil die haben vielleicht andere Wunder, als ich sie selber erlebt habe, und dann daraus, ja, mit einer Professionalität einen Raum anders zu gestalten oder eine Aktivität mit den Kindern gemeinsam anzugehen, die darauf beruht, was wollen die Kinder. Und ich bin sicher, viele Studierende sagen mir, dass im Moment in allen Kitas geht rauf und runter Paw Patrol, diese Fernsehserie, die sehr stereotype Zeichentrick-Rettungsfiguren zeigt. Und ich bin sicher, also auch die Kinder wären von goldenen Räumen fasziniert.
Die Kinder und die Kinder in uns, also das spricht mich ganz, ganz stark an, ne? Die Kinder in uns auch wieder wach zu klopfen und sich zu fragen, ein bisschen zu reflektieren und zu gucken, woran habe ich denn auch Spaß? Weil es gibt ja auch nichts Schöneres, als dass die Kinder sehen, oh, wir haben da Freude dran, ziehen vielleicht auch mal wieder die Schuhe aus und die Socken aus und machen mit, wenn wir denn wollen. Und in Red Familia gibt es ja auch noch die Aussage oder diese Bezeichnung vom Raum als dritten Erzieher. Was schaffen denn Räume, dass sie als dritter Erzieher fungieren können?
In Retomelia heißt es ja als dritter Erzieher, weil es einmal die anderen Kinder gibt, die auch als bildend und erziehend betrachtet werden, und natürlich die erwachsenen Personen. Das spielt auf diesen Punkt der sozialen Referenz an. Also das, was Kinder ja immer tun, wenn sie etwas Neues entdecken, dass sie fragen, wie ist dieser Gegenstand, und sie fragen aber auch immer die Erwachsenen, wenn sie jung und klein sind, was meinst du dazu? Also diese Vergewisserung, was ist da? Also dieses Dreieck Erwachsene, andere Kinder, Raum ist in Reto als bildend gesetzt. Ich glaube, jeder von uns merkt es, wenn wir einen Raum betreten, der irgendwie besonders ist. Also sei es eine Kathedrale, sei es ein Kaufhaus, sei es ein Fußballstadion. Also das sind jetzt schlechte Beispiele, finde ich. Aber sie zeigen die unterschiedlichen Stimmungen, die durch Räume entstehen. Meist nehmen wir das unbewusst wahr, aber wenn wir dann nochmal bewusster schauen, okay, wofür ist dieser Raum eigentlich geeignet? Wie ist denn das Licht? Wie ist die Temperatur? Wie sind die Materialien? Dann merken wir ganz, ganz schnell, dass das unser Wohlbefinden auch beeinträchtigt oder eben steigert. Und für die Pädagoginnen und Pädagogen in Reto Emilia heißt das, dass es eben die Suchbewegungen und die Wahrnehmung der Kinder anregen sollte, die Raumgestaltung, und dass das eben auch eine bildende und erziehende Wirkung haben kann. Also je inspirierender, je verlockender die Umgebung ist, umso stärker wird die Wahrnehmung, umso stärker wird das Empfinden und das Lernen. Das ist so ein Grundsatz der Reto-Pädagogik. Über die Anregung der Sinne intensiviert sich Emotion und Kognition.
Und jetzt gehe ich gerade so gedanklich durch bestimmte Kita-Räume, durch Flure, durch Garderoben, durch Kita-Eingänge, die ich so gesehen habe. Und wir haben ja regelmäßig auch festliche Zeiten. Gerade sind wir kurz vor Weihnachten. Und ich frage mich so ein bisschen, ästhetische Bildung, wie viel Dekoration brauchen denn Kinder? Was tut denn gut, wenn wir jetzt dran denken, wir ja, hängen vielleicht alle Kinderbilder aus oder denken, wir brauchen ganz viel Deko, weil wir wollen sehen und auch zeigen, welches Fest gerade naht. Was wäre da im Bereich der Ästhetik nochmal als Richtschnur, als Richtweiser hilfreich?
Ja, das ist ein nicht so leichtes Thema, denn als Ort professioneller Pädagogik geht es ja eigentlich das im Grunde nicht darum, wie ich mir die Räume dekoriere als erwachsene Person, sondern wie ich sie gestalte, möglichst auch mit Kindern zusammen. Und es sollte niemals Deko sein. Es ist nicht das Klischeehafte, auch in heutigen Zeiten von Diversität schwierige Anhängen an Feiertagen, was die Raumgestaltung betrifft. Also manchmal sieht man ja Ostern noch die Weihnachtsmänner an Fenstern hängen. Das hat mit ästhetischer Bildung oder ästhetischer Praxis gar nichts zu tun. Das ist der vielleicht auch verständliche Wunsch von Erwachsenen, das schön zu haben, aber mit den Kindern und mit der Idee von ästhetischer Bildung hat es meines Erachtens gar nichts zu tun. Kinder wollen nicht dekorieren, Kinder wollen Werke erschaffen oder Dinge gestalten und sie wollen es auch schön haben. Und das sollten sie aber selber tun. Also nicht nach normierten Ideen vorgehen, sondern was finde ich denn schön? Ich hatte gerade eine ganz wunderbare Bachelorarbeit von einer Studentin, die mit Kindern Projekte gemacht hat über das eigene Schönheitsempfinden. Was finde ich denn schön? Und das ist natürlich manchmal auch ein bisschen kitschig. Also eine Kindergruppe hatte gesagt, wir möchten eine Kinderwohnung. Und um die Kinderwohnung herum muss aber auch ein Zaun sein. Und dann haben sie aus dem Katalog sich einen Zaun ausgesucht. Und das war so ein ganz, ganz bürgerlicher Jägerzaun. Und man denkt, ach, könnte aber netter sein. Aber nein, das war das, was die Kinder wollten. Oder jetzt auch mit, wenn Sie nochmal nach Weihnachten fragen, wie gesagt, in den wirklich doch auch sehr diversen Kindergruppen müsste es viele, viele, viele Feste geben. Und vielleicht müssten die Kinder ihre Idee von Weihnachten gestalten und nicht die fertigen Bastelbögen ausfüllen. Also wie gesagt, Sie merken, bei Deko werde ich immer ein bisschen unruhig und denke, es geht um Prozesse, um Gestaltung, um ja, die Werke der Kinder.
Also wieder Materialien anbieten, sich darauf einlassen, was daraus entsteht. Und auch da ist für mich wieder ein ganz reflexiver Prozess, selbst auch als Fachkraft zu schauen, wie kann ich das aushalten, wenn es mir vielleicht auch nicht so gut gefällt. Weil dann haben wir ja vielleicht auch wieder so die Eltern im Blick, ne, die auch Erwartungshaltung haben könnten. So wäre es doch, so ist es doch schön. Ne? Ich denke jetzt auch gerade so an die Schablonenarbeiten, die ja auch gerne noch in Einrichtungen hängen. Also das zu hinterfragen und auch selbst auszuhalten, dass es anders sein darf.
Unbedingt. Und auch die Kinder zu befragen oder auch zu gucken, was findet ihr denn schön? Was ist für euch Weihnachten? Was heißt das? Und vielleicht geht es ja gar nicht um irgendwelche Objekte, die an der Wand hängen oder am Fenster aufgesprüht sind, sondern auch um Gerüche, um Geschmäcker. Was esst ihr denn Weihnachten und was ist denn lecker? Und können wir denn auch mal was auspacken oder was einpacken? Und warum Geschenke? Und wenn jemand vielleicht auch etwas sich gewünscht hat und nicht bekommt hat. Also eigentlich kommen Sie in ein ganz, ganz, ganz breites emotionales Thema, wenn Sie rausgehen aus den Klischees. Und das hat zum Beispiel Laudes Malaguzzi immer gesagt, einer der Mitbegründer der Retropädagogik, wenn er gefragt wurde, welche Spielsachen dürfen die Kinder denn in den Kitas haben, dürfen die auch Barbie-Puppen mitbringen von zu Hause? Und dann hat er gesagt, wir haben keine Tabus, weil Tabus fördern die Gier. Aber wir bieten Alternativen. Einfach auch, um diese eingefahrenen, ästhetischen, klischeehaften Vorstellungen von schön, von Deko, das geht ja bis hin zum Körperbild von jungen Mädchen, was als schön definiert ist, um das aufzubrechen, damit die Kinder eigene Impulse bekommen und ihren Schönheitsvorstellungen auch folgen können. Und wie gesagt, das Thema geht dann ganz, ganz weit.
Und wir kommen auch an den Punkt zurück mit allen Sinnen, ne? Wie Sie auch gerade beschrieben haben, wir erfahren das mit allen Sinnen, also auch Deko, Weihnachten, alles das, was uns vielleicht zuerst als erwachsene Person in den Sinn kommt, förmlichst, zu hinterfragen und zu schauen, was ist es denn bei den Kindern und was können wir noch bereitstellen, um ja ein Angebot zu schaffen, sie wählen zu lassen, sich dann wieder einen Schritt zurückzunehmen, zu beobachten und miteinander zu entwickeln.
Genau. Also den Kindern das Wort geben ist ja ein Motto auch von Célestin Freinet, also den Kindern auch zuhören. Und sie kommen dann auf so viele Themen und auf so viele mögliche Praxen, das ist so ein Schatz. Das ist im Alltag nicht leicht. Das würde ich sofort unterschreiben, dass es da noch mehr Raum, mehr Zeit, mehr Geduld braucht. Aber mit ein bisschen innerer Freude und auch Neugier und dem Bewusstsein, ich muss jetzt nicht aufräumen, ich höre jetzt mal lieber zu, was die Kinder gerade erzählen, könnte ich mir auch vorstellen, dass es zufriedenstellendere Situationen gibt im Alltag.
Gerade wenn wir wegkommen, gleich so dieses, ich sag mal, dieses große Ziel im Blick zu haben und vielleicht jetzt auch nach dem Zuhören vom heutigen Podcast, von der heutigen Folge vielleicht zu schauen, mit welchem kleinen Mini-Schritt könnte ich denn starten? Was ist denn so eine ganz kleine Veränderung, die ich vielleicht morgen in den Blick nehmen möchte, statt gleich so diese schönen Räume der Reggio Emilia anzuschauen und zu denken, oh Gott, das lähmt mich eher, das haben wir ja eh nicht hinzu. Okay, morgen bleibt mal was stehen. Ich höre mal zu. Oder wie Sie vorhin auch gesagt haben, ich schaue mal öfter in die Hosentaschen der Kinder. Oder ich schaue nicht, sondern wir gucken gemeinsam, was sie für Schätze mitbringen. Und ich räume dafür schon ein bisschen mehr Zeit, vielleicht im Morgenkreis, vielleicht im Zwischenraum ein. Also diese kleinen Momente auch zu nutzen, würde ich fast sagen, ne? Als diese große Last, weil das spüre ich auch gerade unfassbar viel, ne? Die Schwere, die oft da ist.
Ja, und natürlich wäre es toll, es gibt zum Beispiel einen der schönsten Kindergärten der Welt, gibt es in Japan, der ist rund und auch ganz offen. Und oben auf dem Dach können die Kinder sich bewegen und die rennen und rennen und rennen, teilweise 4 bis 5 Kilometer am Tag, die Kita-Kinder. Und der Architekt, ein Herr Tezuka, hat das vorgestellt und hat gesagt, lasst sie laufen. Sie kommen zurück, es ist ein Kreis. Also diese Idee, wir müssen die Kinder anleiten und ihnen zeigen, wie es geht. Lasst sie einfach mal. Und was Sie gesagt haben auch, ja, vielleicht haben Sie ja Lust, mal zu zeigen, was Sie in der Tasche haben. Oder was zu erfinden. Vielleicht Hausschuhe, die von alleine laufen können oder ein Roboter, der ganz viele Herzen schicken kann. Also ich glaube, da kommen Kinder auf tolle Ideen.
Ja, und ich bin auch gerade schon wieder so ganz angerührt. Vielen, vielen Dank, Frau Dreyer. Jetzt am Ende unseres Gesprächs angekommen, frage ich immer total gerne, wenn Sie aus dieser Fülle an Eindrücken, an Impressionen, an Dingen, die wir heute gehört haben in der Folge, vielleicht noch eine zentrale Botschaft, die Ihnen besonders am Herzen liegt, zur ästhetischen Bildung mitgeben könnten. Welche wäre das?
Ich glaube, es sind vor allem so eigene Impulse, sich zu erinnern, was hat mir Freude gemacht als Kind? Was fand ich schön? Was finde ich heute noch schön? Und ich glaube, die wichtigste Idee wäre, woran ich noch ein bisschen hänge, ist, was zeigen mir die Kinder, was erzählen sie? Zuhören, zuschauen, Geduld haben, nicht immer aufräumen.
Vielen, vielen Dank. Frau Dreyer, dass Sie hier waren. Vielen Dank allen Zuhörern und Zuhörerinnen fürs Dabeisein. Und ja, ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid zur neuen Folge und Ihnen alles Liebe.
Vielen Dank.